Ja, ein ganz herzliches Willkommen zu unserem Thema, das wir heute miteinander anschauen wollen. Es ist ein Thema, was zwar bekannt ist, aber ich glaube, über das man nie genug hören kann und vor allem in der Praxis, wo jeder von uns noch einiges dazulernen kann. Aber bevor wir in das Thema heute einsteigen, möchte ich gerne mit einem Gebet beginnen und Gott einladen, dass er heute in ganz besonderer Weise bei uns ist. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass dein Wort so reichhaltig ist an Informationen, aber dass dein Wort nicht nur Informationen enthält, sondern auch eine ganz besondere Kraft, die unser Leben verändert. Herr Jesus, wir möchten dich bitten, sei du heute ganz besonders bei uns mit deinem Heiligen Geist und hilf uns zu verstehen und in unserem Leben umzusetzen, was du uns sagen möchtest. Darum bitten wir dich und wir danken dir in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Wir wollen heute in unser Thema wieder einsteigen mit einer Begebenheit aus einem Mann, dessen Bild Sie auf dem Bildschirm sehen. Es ist ein Mann, dessen Name relativ bekannt ist, aber den nicht viele vom Bild her identifizieren können. Die meisten Bilder von diesem Mann kommen aus seinen älteren Lebensjahren. Der Mann, um den es geht, heißt Hudson Taylor, der die China-Inland-Mission begründet hat, die heute übrigens immer noch existiert. Und Hudson Taylor hat aber damals auf seinem Weg nach China, hätte es schon die ein oder andere Gelegenheit gegeben, wo er sein Leben hätte lassen können, bevor die Mission in China überhaupt beginnt. Und eine solche Begebenheit fand statt im Jahr 1854, als Hudson Taylor auf einem Schiff segelte, in der Nähe von Neuguinea. Und als sie mit diesem Schiff gesegelt sind, da war das Schiff schon viele, viele Meilen vom Kurs abgekommen. Und das Schiff wurde von einer starken Strömung mit 4 Knoten, wurde es an die Nordküste von Papua-Neuguinea zugetrieben. An der Küste war es auch so, die Küste war mit versunkenen Riffen übersät. Und auf der Insel lebten auch Kopfjäger mit kriegerisch bemalten Gesichtern. Und Hudson Taylor hat an diesem Tag noch einen Gottesdienst gehalten. Und der Kapitän war besorgt und hat gesagt, wir haben alles getan, was wir konnten. Ich möchte Sie heute mitnehmen in einen Anfangstext aus der Apostelgeschichte, wo genauso wie bei Hudson Taylor damals Gottes Gemeinde in einer äußerst schwierigen, menschlich gesehenen Situation war, wo es für eine Situation keinen menschlichen Ausweg mehr zu geben schien. Unser Text kommt heute aus der Apostelgeschichte, aus dem 12. Kapitel. Das ist ein sehr reichhaltiger Text, aus dem man viel herausnehmen kann. Apostelgeschichte, Kapitel 12. Und das Kapitel ist bei mir überschrieben in der Schlachterübersetzung mit den Worten Gefangenschaft und Befreiung des Petrus. Und dort heißt es ab dem 1. Vers, um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Vers 6, als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Kriegsknechten mit 2 Ketten gebunden, und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Der Herodes, um den es hier geht, ist der Enkel von Herodes dem Großen. Und uns wird hier beschrieben am Anfang dieses Kapitels, dass Herodes die Gemeinde verfolgt. Und er fängt an und er tötet eine Schlüsselperson damals, Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und er fängt an und nimmt noch einen weiteren gefangen, der damals prominent war in der Urgemeinde, nämlich Petrus. Es ist interessant, wenn wir uns beschäftigen mit dem Neuen Testament, dann sehen wir, dass Jakobus und Petrus zu einer Gruppe von Jüngern gehörten, die in dem engeren Kreis um Jesus herum waren, wenn wir das so ausdrücken können. Es gibt ein paar Begebenheiten im Neuen Testament, wo Jesus nur drei Jünger mit sich genommen hat, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes. Wenn wir ins Markus-Evangelium gehen und da sehen wir, dass Jairus, einer der Obersten der Synagoge, dass seine Tochter im Sterben liegt und Jesus nimmt mit sich in das Zimmer des Todes, nimmt er mit sich drei Jünger, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes. Wenn wir im Matthäus-Evangelium nachlesen, im Ereignis, was wir als den Berg der Verklärung bezeichnen, wo Mose und Elia erschienen sind, dann nimmt Jesus auf diesen Berg mit sich drei Jünger, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes. Und selbst als es um die letzten Ereignisse im Leben von Jesus ging, im Garten Gethsemane, als sie nahe dem Eingang waren von diesem Garten, da ließ Jesus alle außer drei Jüngern zurück, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes, die er bat, und er bat seine Jünger dann auch, für ihn zu beten. Jakobus war ein sehr prominenter Jünger gewesen, und es wird uns überliefert von Eusebius, er schreibt von einer Tradition, die durch Clemens von Alexandrien überliefert wurde, und dort heißt es, der Jakobus zum Richterstuhl mitgenommen hat oder führte, er bekannte sich als Christ und starb zusammen mit ihm. In Apostelgeschichte 5 war Petrus schon einmal im Gefängnis und es sieht so aus, als ob Herodes hier besondere Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder passiert. Und Petrus wird von insgesamt 16 Soldaten bewacht und liegt in der Zelle zwischen zwei Soldaten, gebunden mit Ketten, die am Handgelenk der Soldaten befestigt waren. Für ihn unmöglich, sich zu bewegen, ohne dass die Soldaten etwas mitbekommen. Und in dieser dunklen Stunde, wo es keine Möglichkeit gibt zur Befreiung, keine Möglichkeit, die menschliche Hilfe vielleicht veranlassen kann, in dieser Situation kommt der Vers 5 in Apostelgeschichte 12, den wir gelesen haben. Und in Vers 5 heißt es, so wurde Petrus nun im Gefängnis gewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Der Kapitän hat Hudson Taylor gegenüber auch geäußert, dass wir eigentlich alles getan haben, was wir tun konnten. Und Hudson Taylor hat ihm schließlich gesagt, es gibt eine Sache, die wir noch nicht getan haben. Und er sagt dem Kapitän, wir sind hier einige Christen an Bord, sinngemäß, und wir wollen jetzt beten, dass Gott uns Wind schickt. Und Hudson Taylor und die anderen Christen ziehen sich zurück und sie beten und Gott schickt den Wind und Hudson Taylor kann seine Mission fortsetzen oder seine Mission in China beginnen, die so viele Menschen zu Christus geführt hat. Wenn alle menschlichen Mittel versagen, ist das Audienzzimmer Gottes, das Audienzzimmer des Königs, immer noch geöffnet. Wir wollen weiterlesen in Apostelgeschichte 12, und wir steigen nochmal ein im Vers 5 und lesen bis zum Vers 11. Apostelgeschichte 12 ab Vers 5. Und dort heißt es, so wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, das heißt, das war der Abend vor seiner Hinrichtung, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten mit zwei Ketten gebunden. Und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Vers 7, und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu, und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach, steh schnell auf, und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, umgürte dich und zieh deine Schuhe an, und er tat es. Und jener spricht zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt, und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit, und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sprach, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Vers 5 ist, glaube ich, ein Schlüsselvers in dem Kapitel, wo es heißt, die Gemeinde aber betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Das heißt, selbst wenn es so aussieht für Gottes Gemeinde, dass der Feind die prominentesten und wichtigen Männer aus Gottes Werk wegnimmt, dann kannst du immer noch beten. Und dass die Gebete der Gemeinde, durch die der Engel geschickt wurde, könnten wir sagen, drangen durch die dicksten Gefängnismauern in den Hochsicherheitstrakt und der Engel kommt und befreit Petrus. Ich habe mal einen Bericht gelesen, in dem es hieß, dass einer der Hauptunterschiede zwischen der Kirche im Westen, zwischen den Nachfolgern von Christus in der westlichen Welt und zwischen der verfolgten Kirche ist das Gebet. Wenn Christen im Westen, hieß es sinngemäß, Probleme haben, dann wenden sie sich vielleicht an ihre Mastercard oder was auch immer. Christen in der Verfolgung haben diese Möglichkeit nicht. Und Christen in der Verfolgung sind sich bewusst, wie wichtig das Gebet ist. Die Organisation Open Doors hat einmal gesagt, das Erste, um was uns Christen bitten, sinngemäß in der Verfolgung, ist das Gebet. Die bitten nicht um Spenden, könnten wir sagen, oder um andere Dinge, sondern die sind sich bewusst, welche Kraft eigentlich das Gebet hat. In der Bibel heißt es, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Beim Gebet ist das Schöne, es kommt nicht darauf an, wie gebildet ist jemand. Es kommt auch nicht darauf an, wie viele Referenzen habe ich, die ich vielleicht vorweisen kann. Es kommt auch nicht darauf an, was für eine berufliche Stellung habe ich in der Gesellschaft. Sondern das Gebet hat auch mit dem Charakter des Menschen zu tun, der dieses Gebet vorbringt. Es gibt heute eine Vorstellung, die manchmal immer noch in dem einen oder anderen Kopf vorhanden ist, dass man vielleicht denkt, aber ich bin doch nicht der Pastor oder ich bin doch nicht der Älteste und vielleicht ist mein Gebet, ich bin ja nur ein einfaches Gemeindeglied, nicht so viel wert wie das Gebet einer Person, die eben in besonderer Weise von Gott berufen ist. Wir sehen auf dem Bild hier eine Person, die ohne Frage in die Geschichte eingegangen ist. Martin Luther King hat in seinem Leben einmal eine Erfahrung gemacht, die hier ganz gut passt, um sie an dieser Stelle in die Predigt einzufügen. Als Martin Luther King dabei war, sein erstes Buch zu signieren im New Yorker Raum, da war er dabei, die Bücher zu signieren und eine demente Frau, interessanterweise eine farbige Frau, kam auch dorthin und sie stellt die Frage, sinngemäß sind Sie Dr. Martin Luther King. Und ohne aufzuschauen, weil er am Signieren ist, bejaht er die Frage. Und das Nächste, was er spürt, ist ein Schlag gegen seine Brust. Und es hat sich dann herausgestellt, dass diese demente, farbige Frau ihm mit einem Brieföffner aus Stahl in die Brust gestochen hat. Und sie rasen mit Dr. King zum Krankenhaus. Und es dauert Stunden, die Operation. Es kam später heraus, dass die Spitze dieses Brieföffners, dass sie eigentlich vor seiner Hauptschlagader angehalten hat. Wenn die Spitze in die Hauptschlagader eingedrungen wäre, dann wäre er praktisch ertrunken in seinem eigenen, dann wäre er verblutet. Und Martin Luther King, es braucht ein paar Tage, bis er dann schließlich mit dem Rollstuhl sich wieder bewegen kann. Und es kommen Briefe aus nicht nur aus Amerika, sondern auch aus der ganzen Welt, die ihn dann im Krankenhaus erreichen. Und einige Tage später wird ihm dann erlaubt, dass er die Briefe öffnet oder einige davon liest. Und Martin Luther King sagt dann in einer seiner Reden, ich habe einige dieser Briefe gelesen, aber einen von ihnen werde ich niemals vergessen. Und er sagt, ich habe einen vom Präsidenten bekommen und einen vom Vizepräsidenten, aber ich habe vergessen, was die Telegramme gesagt haben. Und dann war da aber ein Brief, der für ihn besonders gewesen ist. Und er sagt, dieser Brief kam von einem kleinen Mädchen. Und das Mädchen hat ihm Folgendes geschrieben. Lieber Dr. King, ich bin eine Studentin, oder in der 9. Klasse der White Plains High School. Und sie sagte, auch wenn es nicht so wichtig ist, dann möchte ich gerne erwähnen, dass ich ein weißes Mädchen bin. Ich habe in der Zeitung von ihrem Unglück und ihrem Leid gelesen. Und ich habe gelesen, dass wenn sie genießt hätten, dann wären sie gestorben. Und ich schreibe ihnen einfach, um ihnen zu sagen, dass ich so glücklich bin, dass sie nicht genießt haben. Was uns das sagt und diese Erfahrung aus dem Leben von Dr. Martin Luther King, dass durch die Worte eines einfachen Mädchens, wie viel dadurch doch bewegt werden kann. In einem Menschen, der vielleicht damals auch eine große Bekanntheit hatte. Es ist bei Gott auch so, dass oft die Worte von einfachen Menschen, die aber aufrichtige Beter sind und von ganzem Herzen Gott folgen wollen, dass diese Worte einen großen Effekt haben, wenn es ums Gebet geht und wenn es auch um Dinge geht, für die gebetet wird. Es gibt, wenn es um erfolgreiches Gebet geht, wenn wir das so betiteln können, gibt es verschiedene Prinzipien. Wir wollen nur kurz auf zwei eingehen. Das eine Prinzip ist, dass wir anhaltend bitten um Sachen. Dass wir nicht denken, wenn es große Dinge gibt, ich bete einmal dafür und dann lasse ich das wieder, weil ich habe es ja gesagt. Wir sehen zum Beispiel von Elia, als Elia auf dem Berg Karmel war und mit den Baalspropheten dort ist und er erringt den großen Sieg für Gottes Sache. Und Elia geht hin und er betet. Und er schickt seinen Diener und der Diener kommt zurück mehrere Male. Es geht darum, dass der Regen fällt. Und Elia betet 7 Mal. Und nach dem 7. Mal kommt schließlich letztendlich der Regen. Es heißt hier im Geist der Weissagung, heißt es, wenn Elia beim 6. Mal aufgehört hätte, wäre sein Gebet nicht erhört worden. Der zweite Punkt, den wir heute noch kurz ansprechen wollen, wenn es um Gebetsprinzipien geht, den finden wir in unserem Kapitel in Apostelgeschichte 12 und wir wollen weiterlesen ab dem 12. Vers. Apostelgeschichte 12, ab Vers 12. Und dort heißt es, und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rhoda herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Türe nicht auf, sondern lief hinein und meldete, Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, du bist nicht bei Sinnen, aber sie bestand darauf, dass es so sei. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen, und als sie öffneten, sahen sie ihn und erstaunten sehr. Ich möchte gerne nochmal gedanklich zurückgehen. Es gibt ein wichtiges Zitat, das ich gerne noch einfügen möchte, zu dem Punkt, wie wichtig auch Gott die Gebete sind von ganz einfachen Menschen. Und es heißt hier im Review and Herald aus dem Jahr 1903, um ein Christ zu sein, ist es für einen Menschen nicht notwendig, große Talente zu besitzen. Der Mensch mag in den gesetzgebenden Ratsversammlungen keine Stimme haben. Es mag ihm nicht erlaubt sein, in Senaten zu beratschlagen oder in Parlamenten abzustimmen. Trotzdem hat er Zugang zu Gott. Der König der Könige neigt sich tief hinunter, um auf das Gebet von jemandem zu hören, der den Willen des Meisters tun möchte. Wenn es um Gebets- oder um Glauben geht in der Bibel, dann heißt es in der Bibel im Jakobusbrief, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Und diese Begebenheit hier aus dem Leben von Petrus, die zeigt uns für mich persönlich, zeigt sie uns eine sehr schöne Charaktereigenschaft von Gott, nämlich Gott ist den Menschen unheimlich gnädig. Wir sehen, als Petrus hier kommt, als Erhörung auf das Gebet von der Gemeinde, wo es heißt, von der Gemeinde wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet, kommt Petrus hier und er steht vor der Tür und es sieht so aus, die Gemeinde glaubt nicht oder will es nicht wahrhaben in dem Moment, dass ihr Gebet erhört wurde. Das heißt, die beten unablässig, aber als das Gebet dann erhört wird und Petrus steht da, da glauben sie im ersten Moment eigentlich nicht daran, dass ihr Gebet wirklich erhört wurde. Ein wichtiges Prinzip natürlich, wenn wir bitten, ist, dass wir glauben, dass Gott uns auch das gibt, worum wir beten, zur rechten Zeit, in der rechten Weise, wenn es sein Wille ist. Und dass wir ihm auch danken können für die Erfüllung, dass er unsere Gebete erfüllen wird, so wie es richtig sein wird. Ich habe selber erlebt in meinem Leben, dass das Gebet eine enorm große Kraft hat, dass durch das Gebet Menschen wirklich verändert werden. Ich war einmal in einer Situation, als ich mit 2 Mädchen zusammen war, mit der einen Frau hatte ich Bibelstunden schon für längere Zeit gehabt und die hat eine Verwandte mitgebracht, die unter Belastung gelitten hat. Und ich habe mit ihr über Christus gesprochen und wie er frei machen kann. Und wir haben am Ende dann uns zusammen in meinem Arbeitszimmer hingekniet und haben gebetet, dass Gott sie frei macht von der Belastung, die sie hat. Und da die Frau, es war eine Verwandte von ihr, da die so nah nebeneinander gekniet haben, hat sie eigentlich sogar gemerkt, was in der anderen Person vor sich ging. Und sie hat gesagt, als du gebetet hast, als dieses Gebet gesprochen wurde, da habe ich gemerkt, wie sich der Pulsschlag der Person neben mir normalisiert hat, neben dem Gebet. Und ich habe gemerkt nach diesem Gebet, dass der Mensch, der dann aufgestanden ist, dass sich wirklich etwas im Leben verändert hat. Das Gebet hat sehr, sehr große Kraft, wenn wir Gott aufrichtig und im Glauben bitten. Der letzte Teil heute unseres Themas im Audienzzimmer des Königs ist, der König bittet für dich. Ich möchte Sie gern mitnehmen in unseren letzten Text heute im Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 22, das sind Worte, die Jesus zu Petrus spricht, als er ihm auch ankündigt in diesem Zusammenhang, dass Petrus ihn verleugnen wird. Lukas Kapitel 22, Vers 31 und 32. Und das heißt hier, es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Wenn mich Menschen heute fragen würden, was ist das Größte, was ich für dich tun kann, wenn du einen Wunsch hättest, dann würde ich in diesem Moment antworten, dass du für mich betest. Jesus sagt hier zu Petrus einen Satz, der so unglaublich schön ist. Er sagt zu ihm, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Haben wir uns schon einmal überlegt, dass der König des Himmels, Jesus Christus, dass er für uns bittet? Es gibt diesen schönen Text im Hebräerbrief, wo es heißt, er lebt immer da und bittet für sie. Als Jesus vor seiner Kreuzigung in Johannes 17, als er dieses Gebet spricht, das längste Gebet von Jesus, was uns überliefert ist, da sagt er in diesem Gebet, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Und er bittet eigentlich in diesem Gebet nicht nur für seine Jünger damals, sondern auch für diejenigen, die ihm nachfolgen werden, durch die Zeit hindurch. Es heißt im Bibelkommentar auf der Seite 498 und 99, lasst uns daran denken, dass unser großer Hohepriester vor dem Gnadenthron für sein erlöstes Volk bittet. Satan steht uns zur Rechten, uns zu verklagen, aber Christus steht zur Rechten Gottes, um Fürsprache für uns einzulegen. Er hat nie einen ihm anvertrauten Fall verloren. Wir müssen unserem Fürsprecher vertrauen, denn er macht seine eigenen Verdienste für uns geltend. Er wird seine Gemeinde in der Welt der Versuchung nicht vergessen. Er blickt auf sein geprüftes und leidendes Volk und bittet für sie. Er betrachtet sein Volk in dieser Welt, die eine verfolgende Welt ist, und alle, die vom Fluch gebrandmarkt und verdorben sind, und er weiß, dass sie alle die Hilfe seines Mitgefühls und seiner Liebe benötigen. Er bittet für die Niedrigsten, die am schwersten geprüft und versucht werden. Lasst uns immer daran denken, dass wir im Audienzzimmer des Königs, dass es uns nur möglich ist, mit Gottes Hilfe große Siege zu erringen, weil wir einen Erlöser haben, der für uns alles gegeben hat, der bereit war, für uns den Himmel zu verlassen, an einem Kreuz zu sterben und der immer noch für uns bittet. Ich möchte gerne die Predigt abschließen mit einem Zitat aus dem Buch Die Patriarchen auf der Seite 152. Und es heißt hier, die größten Siege der Gemeinde Christi oder des einzelnen Christen werden nicht durch Begabung oder Bildung, nicht mit Hilfe von Reichtum oder menschlicher Gunst gewonnen. Es sind die Siege, die im Sprechzimmer, englisch Audienzzimmer Gottes, errungen werden, wenn ernster, verzweifelt kämpfender Glaube den Arm des Allmächtigen ergreift. Wir haben einen Hohenpriester im Himmel und einen Erlöser, der 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, immer für uns erreichbar ist und der bereit ist, uns im Audienzzimmer des Königs große Siege zu schenken, wenn wir ihn im einfachen Glauben und in vollständiger Herzensübergabe darum bitten. Mein Wunsch und Gebet ist, dass unsere Zeit im Audienzzimmer des Königs uns darauf vorbereiten möge, in der letzten Zeit, in der wir stehen, bevor Jesus wiederkommt, standhaft und treu zu dem stehen, was wir als Wahrheit erkannt haben. Und dass durch unsere Besuche im Audienzzimmer des Königs viele andere Menschen zu ihm geführt und für sein Reich gewonnen werden, um einmal für immer mit ihm zusammen zu sein. Wir möchten noch einmal zum Abschluss gemeinsam beten. Unser lieber Vater im Himmel, Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass das Sprechzimmer Gottes für uns immer noch geöffnet ist und dass nichts und niemand uns vom Besuch in diesem Sprechzimmer abhalten kann. Keine Gefängniszelle, keine menschliche Anordnung und kein Gerichtsbeschluss. Herr, wir danken dir dafür, dass wir in diesem Sprechzimmer von dir Weisung erhalten können für die Gegenwart und für die Zukunft, Kraft für unseren Alltag und die richtigen Entscheidungen für unser Lebensweg. Herr Jesus, wir bitten dich von ganzem Herzen, hilf uns, dass wir jeden Tag diese Zeit in deinem Sprechzimmer in Anspruch nehmen und schätzen, damit noch viele Menschen auch für dich gewonnen werden durch Gebete, die zum Himmel emporsteigen und damit auch wir und unsere Familien vorbereitet werden auf deine baldige Wiederkunft. Darum bitten wir dich, Herr Jesus, und wir danken dir in deinem Namen. Amen.